Liebe Gemeinde, wisst ihr, wieso dass die, die ein Weihnachtsbäumchen haben, alle um die Weihnachtsbaum in ihrer Stube, warum dass das ein Tannen ist und nicht ein Buchen? Wisst ihr das? Warum haben wir hier vorne Tannen? Schaut euch mal die Tannen an. Und ich möchte einfach ganz herzlich dem Deko-Team danken für die Ideen, für die Vielfalt. Damit es mal einmal da sieht, ein normales Tannchen, das auch. Aber dann hat es auch so ein bisschen künstliche Sachen, nicht? Wo einfach in Tannenform etwas zusammengebunden wird. Wir haben hier sogar ein Tannchen aus Blättern. Unglaubliche Vielfalt, aber alles sind Tannchen. Wir haben hier für noch einmal etwas Spezielles zu zeigen. Ein Tannchen in Form von Zödeli. Und darum noch einmal die Frage, warum haben wir ein Tannchen und nicht ein Buchen? Kann ich sagen, es hat einen Sinn. Und zwar sieht man es eben auch gerade bei diesen ganz unterschiedlichen Tannchen. Da haben wir sogar noch eins zum Beispiel aus Holz, schaut. Die haben alle etwas Gemeinsames, die Tannchen. Und zwar, die zeigen alle nach Kuchen. Es ist alles ein Pfeil nach Kuchen. Uchen im Himmel. Und darum haben wir Tannchen. Das war jetzt eine Erfindung von mir. Vielleicht hat der Gedanke jemand anderes auch schon gehabt. Aber es passt jetzt besonders gut. Und darum ist mir da vielleicht die Fantasie ein bisschen durchgegangen. Zum Thema von heute. Vom ersten Ankommen. Wenn man sich vorstellt, die Propheten, nicht 700 Jahre vor Christus, haben sie gesagt, da kommt jemand. Und 700 Jahre lang haben die Leute gewartet, bis das Jesus dann als Kind kam. Und wir schauen wieder hoch und wir warten auf die zweite Ankunft von ihm. Und es ist gut, der Blick nach hoch, so wie uns das dann lebt. Der Blick, der viel nach oben zeigt. Ja, danke vielmals, Beat, für die Einleitung. Tatsächlich, der erste Thessalonicherbrief, wo wir hier mit drinnen sind. Was für heute besonders wichtig ist, zu erwähnen, dass das wahrscheinlich der älteste Paulusbrief ist, den wir in der Bibel haben. Und wahrscheinlich liegen nur etwa 10 Jahre dazwischen, seit Jesus in den Himmel gefahren ist und nachher, wo der Paulusbrief, der 1. Thessalonicher, geschrieben worden ist. Folglich ist auch nicht viel länger her, als 10 Jahre, dass Leute Jesus wirklich liebhaftig gesehen haben, akustisch gehört haben, zum Beispiel gehört haben, wie er gesagt hat, und wir können das in Matthäus 24 nachlesen. Sie werden sehen, wie der Menschensohn, also Jesus, mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommt. Er wird seine Engel mit lautem Posaunenschall vorausschicken und sie werden seine Auserwählten von den Enden der Erde sammeln. Jesus hat nicht gesagt, wenn das wird passieren, dann. Aber er hat noch etwas gesagt. Er hat gesagt, dieses Geschlecht, oder je nachdem kann man auch übersetzen, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Und das hat er eben vor über 2000 Jahren gesagt. Und wer das Wort Generation wörtlich nimmt, eine Generation, das wissen wir, das sind etwa 25 Jahre. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass die Leute dann ihre unglaublichen Erwartungen waren, eben wirklich der Pfeil nach oben. Sie haben jeden Tag, jede Stunde erwartet, dass Jesus kommt, der gerade wieder zurück. Jesus hat ja gesagt, ich gehe, um Wohnungen vorzubereiten für euch. Und dann hole ich euch zu mir. Und ich hatte eine unglaubliche Naherwartung. Und wahrscheinlich aus dieser Überzeugung heraus, dass Jesus so schnell wird wiederkommen, hat der Paulus im 1. Korinther 7 den ledigen Menschen, also den unverheirateten Menschen, angeraten, tut ledig bleiben. Und er war so viel grosszügig, dass er geschrieben hat, und wenn du aber doch heiraten, dann tust du nicht sündigen. Und einerseits hat er das wahrscheinlich gesagt, eben in dem Ding, die wenigen Stunden, die wenigen Tage, die wir noch haben, wir wollen sie voll einsetzen für das Reich Gottes. Und wollen uns nicht mit anderen Sachen abgeben. Und andererseits wissen wir auch, dass mit dieser zweiten Wiederkunft in Verbindung gebracht wird eine Notfallzeit. Krieg, Pandemie und so weiter. Wir lesen um einen Ort, betet, dass es nicht dann passiert, im Winter oder wie schlimm muss es sein, für schwangere Frauen oder für Familien mit kleinen Kindern, mit Babys. Und vielleicht auch aus diesem Grund hat er gesagt, hey, bleib in die Ledig. Aber ich wollte damit so ein bisschen sagen, in was für eine Naherwartung der Paulus war. Und jetzt leben wir 2000 Jahre später und wir warten immer noch auf die Wiederkunft. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Welt schauen, all die Kriege, die Drohungen, die Pandemie, jetzt zuletzt gerade wieder die Vogelgrippe, die da wieder von Deutschland her auch in die Schweiz ist gekommen, all das. Und dann hören wir oft Leute sagen, wir leben in der Endzeit. Und das tue ich mit voller Überzeugung bejahen. Wir leben wirklich in der Endzeit. Aber, theologisch gesehen, ist die Endzeit schon angebrochen vor 2000 Jahren. Jetzt ist es so, kann man sagen, wir haben ein bisschen ein anderes Problem, vielleicht, weder das die dann hatten. Wir leben vielleicht zu wenig in dieser Naherwartung. Rechnest du damit, dass es nicht morgen passieren kann, dass Jesus wiederkommt? Nicht in einer Stunde, sondern dass es jetzt gerade kann sein. Rechnest du mit dem? Ich gebe zu, ich meistens nicht in dieser Naherwartung. Und es gibt auch Leute, die sind vielleicht müde geworden, die sagen, ja, kommt, ist echt das wirklich wahr, erfüllt sich echt das wirklich, wenn wir jetzt schon so viel lang gewartet haben. Und da hat mir Mut gemacht, gerade die Vorbereitung vom letzten Bibelabend, letzten Donnerstag, wo wir so ein bisschen die Verheißungen anschauen sind vom Alten Testament, die sich in Jesus erfüllen. Wo ich gemerkt habe, ja, die Propheten, wie ich schon einleitend gesagt habe, 700 Jahre vorher haben sie darauf hingewiesen. Und die Leute haben gewartet und sie sind gestorben und der Retter ist noch nicht gekommen. Es hat neue Generationen gegeben. Sie haben gewartet und sie sind gestorben und er ist noch nicht gekommen. Aber er ist nachher gekommen. Er ist wirklich gekommen. Und so dürfen auch wir, auch wenn es jetzt schon 2000 Jahre geht, dürfen wir warten und dürfen wir sicher sein, er wird kommen. Was er verspricht, das tut er einhalten. Zurück zu den Christen von denen. Wir schauen jetzt ja den Thessalonicher Brief auch eben in erster Linie an die ersten Christen, von denen gerichtet waren. Die haben wirklich gewartet, jeden Moment kommt Jesus wieder. Und jetzt, was ist passiert? Die ersten gläubigen Leute sind gestorben. Und nachher haben die gedacht, ja, was ist jetzt mit denen? Jetzt, wenn der Jesus kommt, die leben ja gar nicht mehr. Sie hat die verloren. Wir haben sie begraben. Was ist jetzt mit denen? Und so kommt jetzt eben sie zum Beispiel, was man sich auch vorstellen muss. Ist vielleicht gut, den Gedanken auch mal zu machen. Nicht? Es sind all die Leute gestorben, die Jesus geheilt hat. Wo Jesus als den Gottessohn zum Leben auferweckt hat. Zum Beispiel ein Lazarus, der sogar schon in der Grabhöhle war. Der ist gestorben. Oder die Tochter von Jairus, sie ist gestorben. Und jetzt eben, nebst dieser ganz normalen Trauer, die einfach da ist, wenn man jemanden nachs muss verabschieden, ist jetzt einfach da noch ganz etwas Angst dazugekommen. Und zwar die beklemmende Frage, was ist jetzt mit diesen vorverstorbenen Gläubigen? Und aus dieser Sorge heraus, die die Thessalonicher hatten, gibt jetzt der Paulus Antwort. Und mal eins, der erste, er ist der längste Punkt, die zwei nächsten sind kurz. Du Verstehung von den Menschen, die an Jesus glauben. Da lesen wir im 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, Geschwister, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Wir Christen, wir haben Hoffnung. Und da ist mir die Abkürzung zu Sinn gekommen, und das ist jetzt nicht Erfindung von mir, aber ihr habt es vielleicht auch schon gehört, in letzter Zeit hat man es ein bisschen weniger gehört. Was heisst GmbH? GmbH heisst Glaube mit bestimmter Hoffnung. Also wir Christen, der Paulus sagt, wir müssen nicht betrübt sein, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Wir haben Hoffnung. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum vertrauen wir auch darauf, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferweckt werden. Denn dies sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Wir, die wir leben, die wir bis zum Kommen des Herrn am Leben bleiben, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Also die noch leben, dann, wenn der Jesus wiederkommt, die haben nichts voraus, den Gestorbenen. Die Gestorbenen sind also nicht benachteiligt. Ich zitiere euch gerne eine andere Aussage von Paulus aus 1. Korinther 15. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Und im 1. Thessalonicher, im Predigtext, fährt der Paulus weiter. Der Herr selbst wird beim Erschallen des Befehlswortes, bei der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen. Der Herr Jesus, er wird runterkommen, darum schauen wir hoch. Herabsteigen. Und die, die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen hinweggerissen und auf Wolken emporgetragen werden in die Höhe zur Begegnung mit dem Herrn. Da sagt er einfach, was dann wird passieren. Wir wissen nicht wann, aber so wird es passieren. Also zuerst wird Jesus runterkommen auf den Wolken. Es ist der Posaunenschall, der den Start gibt. Die Gestorbenen in Jesus werden auferweckt. Sie bekommen ein Ewigkeitsleib, das keine Schmerzen mehr hat, das nicht mehr krank werden kann, das nicht mehr sterben muss. Und die dann noch leben, werden ebenso einen verwandelten Leib bekommen. Zusammenhaft dürfen wir dann hochgehen, zu den Wolken, Jesus entgegen. Und dann endet der Abschnitt da oder der Punkt. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Das können wir lernen aus dem, was ich jetzt hier gelesen habe. Meinst du, der erste Punkt, wenn ich so ein bisschen zuerst dort angefangen habe, in dieser Naherwartung, man kann sich im überzeugendsten Glauben und mit dem ehrbarsten Motiv ihre nicht hellsentscheidenden theologische Sache irren. Man kann sich irren. Man ist voll überzeugt, man sieht es richtig. Die anderen sehen es noch vielleicht ein bisschen anders, aber so wie ich es sehe, so ist es. Und man kann sich irren. Aber, und das Aber ist mir jetzt ganz wichtig, ist das so schlimm gewesen, dass die Leute gemeint haben, Jesus kann schon heute wiederkommen. Und er ist 2000 Jahre später noch nicht da. Ist das so schlimm gewesen? Ich würde sagen, nein, ganz im Gegenteil. Sie waren so bereit gewesen, für das Zusammenkommen mit Jesus. Und es ist auch wichtig, dass wir bereit sind. Vielleicht sind wir die Generation, die das erleben dürfen. Wir wollen nicht auf den Tod warten. Wir wollen auf die Wiederkunft von Jesus erwarten. Und vielleicht sind wir die, die das erleben dürfen. Und wenn nicht, wir wollen bereit sein. Wir wissen, wie schnell, dass man durch einen Unfall, durch eine Krankheit nicht mehr lebt. Und wir wollen uns vorbereiten auf die Vereinigung mit ihm. Denken wir zum Beispiel an die gläubige Radrennfahrerin Muriel Furrer, geboren 06, junge Frau, tödlich verunglückt. Wie gut ist es, dass sie vorbereitet war auf die Begegnung mit Jesus. Wir befinden uns ja jetzt im Advent, der dritte Advent heute, Ankunft. Wir denken gleichzeitig an die erste Ankunft von Jesus als Baby in Bethlehem, wie eben auch an die zweite Ankunft. Und wenn wir jetzt an die erste Ankunft denken, es hat Leute gehabt, denn die waren nicht vorbereitet darauf. Zum Beispiel die Wirtsleute in Bethlehem, die keinen Platz hatten für Jesus. Und für Maria und Josef. Oder auch, wo Jesus auf dieser Erde gewandelt ist, unterwegs war, es hat Leute gehabt, die keine Zeit gehabt für ihn. Die sind ihren Geschäft nachgegangen und für Jesus haben sie keine Zeit gehabt. Und dann hat es Leute gehabt, die sind vorbereitet gewesen. Zum Beispiel der alte Simeon. Der hat wirklich darauf gewartet. Das ist wirklich ein Vorbild. Der hat nicht gesagt, wow, jetzt ist 700 Jahre nicht gegangen. Wird auch nicht sein, wenn ich noch lebe. Und im Übrigen bin ich so viel alt. Der hat wirklich darauf gewartet. Und er hat es dürfen sehen. Und andere, die haben sich dann mit reingenommen. Wie die Jünger. Und haben gesagt, dem Jesus, dem wollen wir nachfolgen. Sie haben dann dem Jesus Platz gegeben. In ihrem Leben. Und darum lade ich uns ein, auch gerade während der Adventszeit, nicht um zurückzuschauen, uns zurückzubesinnen, sondern auch vorauszuschauen und parat zu sein, dem Jesus einst dürfen zu begegnen. Wer wird bei zweiter Ankunft dabei sein. Egal, ob noch am Leben oder schon vorverstorben. Der Vers 16b gibt Auskunft. Und die, die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen. Also in Christus gestorben. Es geht, könnte man mit anderen Worten sagen, es geht darum, die sind dabei, die an Jesus geglaubt haben. Es ist hier nicht von besonderen geistlichen Qualitäten geredet. Und man muss annehmen, es gibt einfach zwei Gruppen. Die einen, die an Jesus geglaubt haben, und die anderen, die nicht an Jesus glauben. Und darum ist mir, den Text habe ich jetzt nicht selber rausgelesen, der ist jetzt einfach in unserem Dienstplan so vorgesehen für heute. Aber ich tue es sehr gerne, das betonen, dass das Allerentscheidendste ist, glaubt jemand an Jesus oder nicht? Und natürlich wollen wir die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, wollen wir nicht als Babychristen klein behalten und immer wieder Schöppeli geben, weil sie keine feste Nahrung mögen verleiden mögen. Natürlich ist es unsere Aufgabe, in all unseren Arbeitsbereichen Menschen weiterzubringen im Glauben, dass sie können wachsen können, Jüngerschaft darf gelebt werden, Menschen zu reifen, Christen dürfen werden, auf jeden Fall. Aber jetzt von diesem Text her, dass wir einfach das nie unterschätzen, ob man bei dieser Verwandlung und bei dem Heimgehen in die Ewigkeit dabei ist oder nicht, geht es einfach darum, glaubt jemand oder nicht. Und wollen wir darum dafür beten, wollen wir uns investieren, dass Menschen zu dem Glauben an Jesus finden. Ich komme zum zweiten Punkt. Wie gesagt, zwei kurze Punkte noch. Der Paulus sagt nachher, tröstet also einander mit diesen Worten. Wenn es jetzt in diesem Text hier um Verstorbene ging, um die Trauer, um die Sorge, nicht um für den Verlust, sondern um die Sorge, wie geht es mit ihnen weiter? Vielleicht hast auch du Trauer, vielleicht hast auch du einen Verlust erlebt, eine Person, die dir nachgestanden ist. Ich denke zum Beispiel jetzt gerade an einen Teenager, der unverschuldet vor den Augen vor seiner Mutter im Strassenverkehr tödlich verunfallt ist. Oder ich kenne einen Vater von einem 10-Jährigen, der Vater musste miterleben, wie sein 10-jähriger Sohn Krebs hat bekommen und wie er schlussendlich gestorben ist. Das sind ganz, ganz schwierige Situationen. Todesfälle. Und es ist auch dann schwierig, wenn wir glauben und wenn wir diese Hoffnung haben, weil es ist gleich eine Lücke da. Und darum ist es für mich nicht ein Widerspruch, dass man einerseits gerannt und traurig ist und einfach die Lücken auf unserem irdischen Leben, die Lücken, die eine Person hinterlässt, dass die einfach nicht einfach so ausgefüllt werden kann. Dass das eine Not ist, das ist das eine. Und eben, es ist nicht ein Widerspruch, gleichzeitig auch zu glauben, es geht weiter mal. In der Ewigkeit sind wir wieder zusammen. Und die Freude, die Trauer und die Freude ist nicht ein Widerspruch. Und vielleicht ist deine Not jetzt nicht gerade ein Verlust, den du hast in letzter Zeit, sondern vielleicht ist deine Not ganz eine andere Thematik. Vielleicht bist du einfach geschwächt, geschwächt in deinem Leib, der Seele, im Geist, angeschlagen, verletzt in irgendeiner Art, verunsichert. Und solche Situationen machen die Menschen, denen eben die Dimension von Gott fehlt. Die Situationen machen keinen Sinn für solche Menschen. Und auch uns fehlen manchmal die Worte. Und es ist manchmal gut, wenn wir still sind und nicht mit vielen Worten versuchen, Sachen zu klären. Denken wir an Hiob, die Freunde von Hiob, die ganz viel gesagt haben, die gescheiter geschwiegen hat. Aber, denke ganz wichtig, und das Lied ist so gut gewesen, was wir jetzt gerade vor der Predigt gehört haben. Meine Zeit steht in deinen Händen. Dass wir das verinnerlichen. Egal was deine Sorge ist, egal was deine Verletzung ist, deine Trauer ist, dürfen wir wissen, unsere Zeit und auch die Zeit von meiner lieben Person, die mir nachsteht, die vielleicht schwer krank ist oder was auch immer, unsere Zeit steht in Gottes Händen. Und mögen wir aus dem Wissen aus auch zur Ruhe finden, wie das Lied uns das so schön gesagt hat. Das Einzige, was wir machen können, das ist das, was Paulus hier auch sagt. In solchen notvollen Situationen tröstet einander. Und mit diesen Worten sagt er, und die Worte, die eben sagen, es geht weiter. Es endet nicht beim Grab. Es darf weitergehen. Tröstet einander. Wir können einander trösten, indem wir uns das Gute, das in Zukunft wird passieren, einfach in Erinnerung rufen. Und ich möchte auch noch etwas sagen zu dieser Warteposition. Wir sind ja an anderen Stellen der Bibel, ist ja das Bild vom Brütigam, wo seine Brut kommt heimholen. Und wenn ihr schon mal, und das ist auch, sie alle schon mal betroffen gesehen im positiven Sinn, wenn ihr euch vorstellt, eine Hochzeit wird geplant. Die Vorbereitungen, minutiös, die Freude darauf, jedes Detail wird geplant und wir fiebern darauf zu, auf den Tag der Hochzeit. Die Brut macht sich schön, sie freut sich auf den Moment. Und wenn wir doch auch diesen Gedanken mitnehmen, mit dem Feel nach Kuchen, mit dem Blick nach Kuchen, wir dürfen Brut sein. Wenn wir uns vorbereiten, wenn wir uns schön machen, wenn wir bereit sind für den Moment, wo wir die Vereinigung dürfen erleben mit Jesus. Egal wie deine Not heisst, miteinander im Glauben unterwegs sein, gemeinsam wachsen, zusammen wachsen, zusammen wachsen, das bedeutet, einander in der Schwachheit annehmen, versuchen, einander zu verstehen und einander mit Gottes Zusagen trösten. Und da möchte ich dich fragen, wo und in welcher Art kannst du für andere da sein? Kannst du andere trösten oder ermutigen? Der letzte Punkt. Und so werden wir alle Zeit oder immer oder ewig beim Herrn sein. Ja, der Eindruck, die Ewigkeit ist schon in uns hineingelegt. Nicht? Gott hat ja uns Menschen wollen ewig leben. Und so hat er uns eigentlich gemacht. Dann ist der Sündenfall dazwischen gekommen. Und unserem irdischen Leben ist eine Grenze gesetzt. Und weil wir uns auf die Ewigkeit angelegt sind, fällt es uns so schwer, den Gedanken, dass das alles ein Ende hat, dass wir müssen Leute loslassen müssen, sei es, dass wir gehen, sei es, dass andere gehen. Alles auf dieser Erde hat ein Ende. Aber so nicht bei Gott. Er wird uns heimholen, das ist das, was ich jetzt gesagt habe. Und wenn Jesus die entscheidende Person ist, die uns aus den Gräbern rausholt, die uns verwandelt, dann lohnt es sich, ihm jetzt schon zu dienen. In praktischer Hinsicht uns zu investieren ins Reich Gottes, das ist jetzt ein Aspekt von Brutsein. Auch mittragen im finanziellen Bereich, auch mittragen im Gebet, mitzutragen, dass die Brut gäng noch darf wachsen, gäng noch mehr dürfen dazukommen, wo einisch dem Jesus dürfen entgegengehen. Nicht der Tiefpunkt von Krankheit und Tod ist das Letzte. Es geht weiter, ewig, gut, alle Zeit, in Herrlichkeit bei ihm. Möge uns das trösten und motivieren. Ich wünsche mir, für mich, für uns alle, dass wir an dem, der Auferstehung denken. Mehr auch an unsere Auferstehung denken, die damit möglich ist, durch Auferstehung. Mehr an die Auferweckung denken, als an Tod. Mehr an die ewige Herrlichkeit, als an die Beschwernis vom Leben. Mehr Trost, mehr Ermutigung, mehr Freude, mehr Gelassenheit, mehr Frieden. Amen. Wir werden jetzt ein wunderbares Lied hören und mitsingen, wo genau diese Gedanken zusammenfasst. Und darum möchte ich euch bitten, achtet auf den Text. Ich werde nur mal ganz wenig kurz zitieren. Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung, das hat ja der Paulus auch gesagt, wir haben Hoffnung. Diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken, dass wir in dir, durch dein Erlösungswerk am Kreuz, durch den Tod und den Teufel, den du besiegt hast, diese wunderbare Zukunft vor uns haben. Auf die wollen wir schauen. Auf die wollen wir uns vorbereiten. Amen.